der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitgarantie BH1.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der wahrscheinlich gefährlichsten Jahreszeit überhaupt, denn die Blumen schlagen aus, die Bäume schlagen aus und auch der Verfassungsschutz schlägt um sich. Es ist eine bewegende Woche gewesen, die erste Woche im Mai, und darüber werden wir heute im Laufe dieser Sendung sprechen. Auch allerhand andere Dinge, die Ihren Kopf zum Schütteln bringen werden, das können wir Ihnen versprechen. Mein Freund Steve Schulz ist im Studio. Guten Abend.
Guten Abend.
Mein Name ist Uwe Schneider und jetzt gibt es erst einmal Musik zum Kopfwackeln. Ihnen einen bestmöglichen Empfang.
Wir sind BH1.
Meine Hitgarantie BH1.
Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend zum Radio BH1 Stadtgespräch. Wenn Sie in diesen Tagen sich in Flora und Fauna bewegen, stellen Sie fest, die Blumen schießen aus dem Boden, die Bäume schlagen aus, man muss den Kopf manchmal einziehen. Und wenn Sie politisch unterwegs sind, könnte es sein, dass Sie auch den Kopf einziehen müssen, denn der Verfassungsschutzbericht war unterwegs und hat festgestellt, es wird alles viel schlimmer. Steve, was ist denn da los? Was hat uns denn der Verfassungsschutzbericht zu sagen?
Ja, der jüngste Bericht des Verfassungsschutzes sagt uns, dass die extremistischen Randgruppen stark zugenommen haben. Sowohl rechtsradikal, linksradikal als auch die Islamisten. Wobei die Rechtsradikalen diejenigen sind, die am stärksten zugenommen haben und auch am stärksten vertreten sind.
Ist das jetzt so, dass die Menschen sich tatsächlich einen Hitler zurückwünschen, oder ist das so, dass das jetzt immer so konnotiert wird, wenn Leute extrem viel Kritik am aktuellen politischen Geschehen tun oder äußern, dann hat man immer das Gefühl, dann kommt ja sofort die Nazi-Keule. Ist die Meinung unbequem, bist du ganz schön rechtsextrem.
Ja, wobei der Verfassungsschutz auch sagt, die Bezeichnung Nazi ist nur für Rechtsextreme oder Rechtsradikale nicht gestattet. Allerdings hat er Politiker als gesichert rechtsextrem bezeichnet, die weit davon entfernt sind, irgendwelche Nazi-Parolen oder ausländerfeindliche Parolen kundzutun. Das Einzige, was wahrscheinlich eine Begründung für diese Klassifizierung ist, also gesichert rechtsextrem oder nur rechtsextrem, was auch immer da jetzt mit gesichert gemeint ist, ist, dass eine bestimmte Gruppe, ob das jetzt eine politische ist oder ein Verein ist oder private Person, dass die die Remigration befürworten, das heißt die Zurückführung von hier in Deutschland illegal lebender Ausländer.
Und das gilt denn als gesichert rechtsextrem?
Ja, es ist schwierig, aber das ist das einzige Momentum oder die einzige thematische Grundlage, die ich da sehe.
Also nochmal festhalten, Remigration, ein Begriff aus der Sozialwissenschaft, wenn man etwas migriert und es funktioniert nicht, wird es remigriert, also hin und zurück. Ja. Jetzt wurde das ja mit den Anschuldigungen, die wir hier um die Ecke erlebt haben, ja immer zum Begriff, als rechter Kampfbegriff Remigration genommen. Mhm. Soweit ich mich erinnere, wurde der Begriff aber schon weit viel früher benutzt, auch von anderen politischen Ecken, weil Remigration viel netter klingt als Abschiebung.
Klar. Ja, es ist ein sozialpolitischer Begriff, also von daher ist das jetzt,
wird das
mit keiner Konnotation irgendwie.
Nee, eigentlich nicht, aber es wurde halt in den Medien ganz gern als rechte Sprache genutzt, aber jetzt gib uns doch mal den Unterschied. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen rechts, rechtsradikal und rechtsextrem?
Ich habe diese Frage genau auch dem Verfassungsschutz Brandenburg gestellt. Und er verwies daraufhin auf sein Glossar, also sein Lexikon der Begriffe.
Okay.
Und da gibt es diesen Begriff rechts oder links nicht. Der wird nicht definiert. Es wird aber radikal oder extrem definiert. Und dann gibt es Beispiele. Linksradikal, rechtsradikal, islamistisch. Und da ist der Unterschied der, dass die Radikalen nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden, weil sie lediglich ein politisches Problem von der Wurzel, also auf Lateinisch radix, her lösen möchten, ohne diese freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen zu wollen. Das wiederum unterstellen sie den Rechtsextremen oder den Extremrichtungen, also linksextrem genauso, und auch den Islamisten. Die möchten nämlich den Rechtsstaat abschaffen, so das Glossar des Verfassungsschutz Brandenburg. Und die streben nach einem rassistischen Führerstaat und seien auch bereit, diesen gegebenenfalls mit Gewalt durchzusetzen.
Aber wie war denn das mit der RAF? Die waren ja bekannt linksradikal.
Ja.
Die wollten den Staat komplett umkrempeln.
Mhm.
Und radikal wird nicht beobachtet.
Wird nicht beobachtet, nein.
Nicht mehr. Oder war das früher anders?
Dazu äußert sich der Verfassungsschutz Brandenburg aktuell nicht auf der Webseite.
Also ist das so ein zwischen extrem und zwischen radikal immer so ein Hin- und Herhopfen, je nachdem, wie man es haben möchte?
Es ist schwierig, weil die Begrifflichkeit nicht wirklich konstant ist und immer mit einer gewissen, ich sag mal, Konnotation verbunden wird, die es ursprünglich gar nicht hat. Und deswegen sind wir geneigt, rechtsradikal, rechtsextremistisch unter einem Begriff irgendwie zu subsumieren, ohne da wirklich Unterschiede zu machen. Ich glaube, dass den wenigsten, auch den wenigsten Politikern wirklich da ein Unterschied klar ist.
Also extrem oder radikal, in keinem Fall wollen wir das haben. Wir wollen uns im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zwischen, wie heißt es so, progressiv und konservativ bewegen. Das ist ja zwischen links und rechts. Alles im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Alles andere darüber hinaus ist dann schwer zu diskutieren. Aber manchmal hat man das Gefühl, man wird in diese Ecke hineingeschoben. Also jetzt nicht wir, aber sonst generell Menschen, die eben eine Meinung haben, die vielleicht nicht ganz so populär ist.
Ja, aber
ist.
Auch wir. Also auch wir als Journalisten werden ja in bestimmte Richtungen rein gedrängt oder in bestimmte Ecken geschoben, nur weil wir eben bestimmte Themen ansprechen oder aber gewisse Dinge hinterfragen.
Könnte man auch sagen, dass das ein sehr gefährliches, ein sehr zweischneidiges Schwert ist, wie der Verfassungsschutz Dinge beobachtet oder beurteilt letztendlich und alle nehmen sich dann ein Maß daran, weil schauen wir uns mal diesen schleimigen Maximilian Krah an, der Europaabgeordnete. Dem hat man vorgeworfen, er würde einen Menschen beschäftigen, der für den chinesischen Verfassungsschutz arbeitet. Und er müsse eigentlich zurücktreten. Das hat, glaube ich, die AfD sogar ein paar Punkte gekostet, der Europaabgeordnete. Jetzt stellt er fest, er wusste das gar nicht. Und jetzt kriegt man aber raus, dass dieser chinesische Mensch, dass der schon für den chinesischen Verfassungsschutz gearbeitet hat und aber auch für den deutschen Verfassungsschutz gearbeitet hat. Und er hat sogar in dieser Zeit sogar noch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Und offensichtlich wusste der Verfassungsschutz Bescheid, als er sich erstmal in die Dienste der AfD gestellt hat. Und man hat wahrscheinlich den Politikern ein bisschen volllaufen lassen. Kann das sein, dass da auch sehr viel Persönliches und so ein bisschen Willkür mit dabei schwingt?
Definitiv, natürlich. Das Problem ist beim Verfassungsschutz, der Verfassungsschutz ist eine Behörde. Sie ist der Regierung unterstellt. Sie ist keine Institution, die machen kann, was sie will. Oder einer gewissen Neutralität unterworfen ist.
Und es arbeiten Menschen mit Gefühlen dort. Wahrscheinlich auch, ne?
Ja, aber wie gesagt, im Auftrage der Regierung.
Jetzt hat ja der Verfassungsrechtler Rupert Scholz in einem Interview neulich schwere Kritik an Thomas Haldenbank, der steht ja dem Bundesverfassungsschutz vor, geäußert, er wäre eben nicht objektiv mit seiner Meinung und würde teilweise Parteipolitik betreiben. Wie stehst du dazu?
Wie das tatsächlich ist, ist ganz schwer zu beschreiben, weil alle Beteiligten, egal von welcher Seite, natürlich ihre Position vertreten und auch argumentieren würden. Ja, ich mache nur dies, ich mache nur das, das ist meine Aufgabe, ich werte nicht und so weiter. Das würde der Verfassungsschutz sagen. Aufgrund der Bewegung und der Äußerung des Verfassungsschutzes kann man schon ableiten, dass diese Neutralität nicht wirklich geboten ist, die man sich wahrscheinlich von ihm wünscht.
Aber es gibt auf jeden Fall einen neuen Verfassungsschutzbericht und der heißt, wir müssen alle wachsam sein. Wachsam vor dem Islamismus, wachsam vor dem Linksextremismus, wachsam vor dem Rechtsextremismus und Radikalismus, was auch immer. Wir müssen auf jeden Fall wachsam sein. Können wir das festhalten an dieser Stelle? Diese Zeit sind Sie mit Sicherheit auch noch wach. Ja. Das passt ja auch ganz schön zum Radio BH in Stadtgespräch.
Lasst uns alle wachsam sein.
Wir sind wachsam, ohne Wachturm in der Hand. Wir werden jetzt ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Musik mit Kopfwackelgarantie. Und danach können Sie garantiert mit dem Kopf schütteln, weil vielleicht haben wir auch eine Idee, wie Sie Ihren Chef mal überzeugen können, ein paar hundert Euro mehr rauszugeben. Wir sind gleich wieder da.
Radio BH1, meine Hitgarantie. BH1.
Hier ist das Radio BH1 Stadtgespräch. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die einen guten Chef haben, nicht weil Sie selbstständig sind, sondern weil Sie eben mit sich selbst reden, sondern weil Sie Ihren Chef haben, reden Sie doch mit ihm und sagen, Mensch, was ist es dir eigentlich wert, dass ich morgens mit frisch gewaschenen Haaren und sauberen Klamotten zur Arbeit komme? Dann wird er sagen, ja, du kriegst doch hier ein Gehalt, sieh zu, dass du sauber über die Straße gehst. Oder?
Jetzt weiß ich, worauf du hinaus möchtest.
Ist aber nicht so. Wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie Mitglied der Bundesregierung sind, dann kam jetzt gerade raus, die Visagisten und Friseure vom Bundeskanzler Olaf Scholz haben im letzten Dezember 3.141,60 Euro abgerechnet, schreibt die Bild-Zeitung. Und das Styling von Lisa Paus fiel im Monat im Schnitt mit 2.677,50 an. Besonders günstig kommt es den Steuerzahler, wenn Bundesinnenministerin Nancy Faeser ihre Rechnungen einreicht, im Schnitt von 541,45 für Friseur und Ähnliches. Aber weißt du, wer den Vogel abschießt?
Na, wer?
Annalena Baerbock. Gibt im Monat rund 11.000 Euro für Friseure.
Im Monat?
Im Monat rund 11.000 Euro für Friseure und Stylingberater und dergleichen aus, damit sie auch immer hübsch aussieht. Ich wollte Ihnen nur sagen, das zahlt sie übrigens von ihren das ist jetzt Steuergeld. Und ich weiß nicht, ist das noch, dass man Repräsentationskosten hat, man ja einen Firmenwagen und dergleichen, ist schon klar. Aber ist das noch normal, dass solche Sachen bezahlt werden? Ich kann mich erinnern, dass zu Zeiten der lieben Frau Merkel, dass, wie hieß er, Gott hab ihn selig, der Friseur Udo Walz und René Koch, der Star-Visagist, die beiden haben sie ja immer so zurechtgebogen. So. Und das war ja, das macht ein Typ aus ihr und alles schön. Und da gab es dann, glaube ich, mal so ein, ab und zu mal eine kleine Session und der Friseur war dann halt mit drin. Das waren aber, ich glaube, nicht so hohe Summen. Aber jetzt 11.000 Euro im Schnitt für unsere Annalena Baerbock? Muss das sein? Hat sie, verdient ja selber genug Geld, um sich sozusagen schön anzuziehen,
oder? Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich diese Ausgaben oder diese Position in keinster Weise nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, warum der Steuerzahler hart dafür arbeiten muss, damit irgendwelche Regierungsbeamten eine hübsche Frisur haben. Das können sie doch aus ihrem Gehalt, was sie beziehen, durchaus selbst tragen. Dafür verdienen sie wirklich sehr viel Geld.
Also der Rechnungshof zählt für November und Dezember jeweils mehr als 11.000 Euro Kosten auf. Für diese beiden Monate.
Ja, ich finde das unglaublich. Also es ist aber auch ein Affront gegen die schwer arbeitende Bevölkerung. Und das finde ich, ehrlich gesagt, eine Nichtachtung. Wenn der Wähler wüsste, dass die Politiker mit ihren Geldern so umgehen, glaube ich, würden Wahlergebnisse anders aussehen.
Aber offenbar haben wir in der Regierung doch zu viel Geld. In den letzten Tagen ist eine Entscheidung gefallen, die ich jetzt gar nicht großartig kommentiert gesehen habe. Ich suche sie jetzt nochmal raus. Wir haben schon wieder eine, ja, man muss sagen, eine Geldspritze versprochen, wo du dir sagst, hä, wie geht denn das? Wer kontrolliert denn das? Was wird denn da sein? Weißt du, wovon ich rede?
Ja.
Wenn sie es auch nicht wissen, ist schon der Skandal, dass man es nicht gehört hat. Wir sind gleich wieder da.
Hallo Sie da draußen. Danke fürs Einschalten. Ihr Radio BH1-Team.
Meine Hitsgarantie
BH1. Guten Abend zum Radio BH1-Stadtgespräch. Wir haben gerade über viel Geld gesprochen, aber jetzt wird es, verspreche ich Ihnen, noch ein bisschen mehr werden. Was sagt dir, mein lieber Steve, der Libanon?
Der Libanon ist ein relativ kleines Land oder ein Staat mit einer nicht wirklich demokratischen Regierungsform, wo viele Unruhen momentan sind.
Viele Unruhen, und das hat natürlich auch mit dem Bürgerkrieg in Syrien zu tun. Aus diesem Land sind sehr, sehr viele Leute in den Libanon geflüchtet und es gibt immer mehr Spannungen, hört man. Und die Syrer, die sich sozusagen nicht mehr wohlfühlen in diesem Land, versuchen immer mehr den Weg nach Zypern, ist ja nur 160 Kilometer entfernt, übers Wasser zu machen. So. Und jetzt gibt es folgendes Problem. Es gibt zu viele Flüchtlinge, es gibt zu viele Spannungen, Reibereien. Also es gibt sozusagen Unruhen auch innerhalb dieser Flüchtlinge. Und jetzt hat sich Frau von der Leyen eingemischt und sagt, da müssen wir was tun. Wir müssen das Migrieren von Libanon nach Zypern irgendwie besser organisieren. Und damit die Struktur im Libanon besser ist, hat sie 1 Milliarde Euro versprochen, bis einschließlich 27 zur Verbesserung der Infrastruktur.
Ja, wobei organisieren, ich glaube, das Steuern ist, glaube ich, besser. Ne? Ich glaube, dass hinter solchen Migrationsabkommen auch immer der Versuch der Steuerung ist. Also wirklich zu sagen, nee, behaltet mal die Flüchtlinge so lange da, bis wir sagen, wir können sie aufnehmen oder aber wir können sie gebrauchen. Also die Länder oder Staaten, mit denen so ein Migrationsabkommen getroffen wird, das ist ja, also Türkei und andere gibt es ja da.
Ja.
Die fungieren dann so ein bisschen als Filter.
Schon klar. Es geht auch nicht um das Geld als solches, dass man da das Geld zur Hilfe der Menschen einsetzt. Aber wenn du einem Land wie dem Libanon 1 Milliarde Euro gibst, das sagen auch die Kritiker, wie viel wird bei den Menschen, die Hilfe brauchen, wirklich ankommen und wie viel wird in irgendwelchen ominösen Quellen versacken?
Also ich wollte jetzt nicht so verstanden werden, dass ich das für gut halte, solche Migrationsabkommen oder aber in irgendeiner Art und Weise befürworte. Ganz im Gegenteil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir wissen, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich wird das Geld, was da für humanitäre Hilfe und Sicherheit etc. angeboten wird, nicht da ankommen, wo es hin soll. Und dafür gibt es sehr viele Beispiele.
Da gibt es doch diese Palästinenser-Organisation irgendwas mit Q, wo man festgestellt hat, am 7. März des Terroranschlages der Palästinenser auf den israelischen Staat, dass viele von diesen Leuten aus dieser Institution, die bezahlt werden mit EU-Geldern, um eben die Versorgung der Bevölkerung im Gazastreifen zu übernehmen, zu gewährleisten, dass die an diesen Attentaten beteiligt waren. Und Ähnliches könnte jetzt ja auch wieder passieren.
Natürlich besteht immer genau die Gefahr, dass die Gruppierungen oder Gruppen, die gewaltbereit sind, an die Gelder kommen, die ursprünglich nicht für sie gedacht sind. Offiziell zumindest.
Oder nehmen wir in Nigeria an den Präsidenten, der sich selbst von den Mitteln, die er bekommen hat aus der EU, selber für 2,3 Millionen eine Yacht gönnt und seinen 150, nein, ich weiß nicht, wie viele Parlamentarier es sind, aber im Wert von 150.000 Euro jeweils einen Geländewagen versprochen hat.
Ja, ja, aber also, da haben wir ja genau das Problem. Wir gehen mit Geldern relativ großzügig um, die wir in das Ausland verteilen, egal zu welchen Projekten jetzt. Es gibt keine prüfende Instanz. Es gibt keine Instanz, die schaut, sind die Gelder dort angekommen oder für diesen oder jenen Zweck wirklich eingesetzt.
Wäre das dann ein Fall von innerer Einmischung? Aber wenn ich dir Geld gebe, damit du jetzt deine Kinder damit zum Beispiel ernährst und du sagst, nee, ich gehe mir dafür eine Uhr kaufen, dann wäre doch zweckentfremdend. Man muss doch auch eine Chance haben, wenn wir schon Geld geben und dass wir den Leuten helfen und Geld geben, ist ja gar keine Frage.
Ja.
Aber wie stellen wir sicher, dass das Geld wirklich da landet?
Naja, das wäre ja so eine korrigierende Instanz beziehungsweise eine prüfende, beobachtende, die dann sagt, okay, wir geben euch jetzt Gelder für ein bestimmtes Projekt, für ein bestimmtes Ziel. Und wenn ihr die Gelder aber zweckentfremdet, also nicht diesem Zweck zuführt, dann bekommt ihr in Zukunft keine Gelder mehr. Oder aber, das ist ja eine vertragliche Regelung, müsst ihr die Gelder wieder zurückgeben.
1 Milliarde Euro und wir wissen noch nicht, was damit passiert. Aber hoffentlich hilft es irgendwie den Menschen. Das wäre ja schon mal gut. Aber es gibt auch direkt bei uns um die Ecke auch ein riesen Finanzloch. Da fehlt auch Geld. Nicht ganz 1 Milliarde, aber es ist immerhin 155 Millionen.
Ja, pro Jahr.
Pro Jahr.
Und das kumuliert ja noch.
Und was das ist, darüber reden wir gleich.
Der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Guten Abend noch einmal zum Radio BH1 Stadtgespräch mit Steve Schulz und Uwe Schneider. Und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los. Heute geht es nur ums Geld. Ob es nun das Geld ist für die Frisur von Annalena Baerbock oder für Entwicklungshilfe, wo man nicht weiß, wo sie wirklich landet. Aber auch hier bei uns zu Hause vor der Haustür quasi. In Berlin-Brandenburg, speziell jetzt hier in Potsdam, da fehlt auch eine Menge Geld. Und zwar jedes Jahr immer mehr.
Ja, na, du weißt doch, ohne Moos nichts los.
Genau.
Und so auch nicht in Potsdam. Der Kämmerer oder der Finanzbeigeordnete Burkhard Exner hat allein für das nächste Jahr ein Minus von 155 Millionen Euro prognostiziert.
Ui, wie kommt denn sowas?
Das ist eine ganze Menge. Das liegt primär daran, dass die Einnahmen schrumpfen und die Ausgaben steigen.
Gut, so einfach ist das. Aber es gibt doch immer mehr Potsdamer. Also demzufolge müsste eigentlich immer mehr Steuereinnahmen sein.
Die Steuereinnahmen, die sind schon gestiegen, aber nicht wirklich so, wie man sich das gewünscht hat. Die Gewerbeeinnahmen bzw. die Einnahmen aus Gewerbesteuer und anderem haben sich auch nicht so entwickelt, wie man sich das gewünscht hat. Und parallel sind Ausgaben eben gestiegen. Und diese Differenz wird immer größer.
Das kann dann beim Umkehrschluss nur heißen, wir müssen sparen. Und da gibt es wahrscheinlich dann auch schon vom Stadtkämmerer einen Plan, was muss denn gespart werden?
Ja,
Zeitsparen zum Beispiel.
Ja, der Kämmerer mit Zeitsparen, weiß ich nicht, ob er damit einverstanden wäre oder ob das reichen würde. Er hat ein paar Vorschläge gemacht. Unter anderem geht es dabei um die Schulsäuberung, die nicht mehr ganz so stattfinden soll wie bisher. Also, das heißt also, die Schulen werden nicht mehr so häufig oder in dem Tonus so sauber gemacht wie bisher. Da müssen dann die Schulen und die Lehrkräfte und die Schüler vielleicht selber mal so ein bisschen dafür sorgen, dass es nicht so schnell verdreckt. Dann die Öffnungszeiten der Kitas soll hinterfragt werden. Ne, das Personal kostet Geld, ja, vor allem aber der städtischen Kitas, die ja jetzt immer mehr werden sollen.
Mhm.
Und dann gibt es einen Preisdeckel für Schulessen, das heißt also, dass Schulessen nicht mehr als eine bestimmte Summe kosten darf. Da hat er gesagt, auch das müsste man mal in Frage stellen, weil es ja Familien gibt, die sehr viel mehr verdienen und sich da auch mehr leisten könnten als einkommensschwache Familien.
Aber mal stopp an dieser Stelle. Ich höre bislang 3 Punkte für die und immer geht es zulasten der Kinder. Das kann doch wohl nicht sein.
Ich sag nur, was er vorgeschlagen hat.
Also erstmal eine kleine Korrektur. Ich finde, wir sollten uns vom Begriff Kindertagesstätte verabschieden, weil Tagesstätte ist ja wie eine Lagerstätte. Ja. Kindergarten ist doch so ein schönes Wort.
Kindergarten finde ich auch schön. Ich weiß auch gar nicht, warum man den so gestrichen hat mittlerweile. Ich muss gestehen, ich habe den auch übernommen, dieses Kürzel, dieses Akronym Kita. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Kindergarten finde ich schön, weil es sowas mit Aufziehen zu tun hat, ne? Und Hegen und Pflegen und so. Kindergarten finde ich schön.
Und nicht nur irgendeine Stätte, wo man was lagert.
Genau.
No? Und Kiga kann man ja auch sagen in dem Fall. So, aber trotz all dem, es geht zu Lasten. Also die Schulen sollen nicht mehr gereinigt werden. Mhm. Kürzere Öffnungszeiten bei den Kindergärten.
Ja. Soll ich noch was sagen, was vielleicht auf Kosten der Kinder geht? Das 15-Euro-Ticket ist eingeführt worden. Das 15-Euro-Ticket ist eingeführt worden für Schülerinnen und Schüler.
Mhm.
Und auch das soll nochmal unter den Prüfstand.
Wie wäre es denn zum Beispiel mit Friseurkosten, dass man die einstemmt?
Ja, ich weiß nicht, ob der Oberbürgermeister Schubert da Kosten für geltend macht. Ich würde es ihm in seiner momentanen politischen Lage nicht empfehlen.
Na, auf jeden Fall gibt er keine Geld aus für Tickets, glaube ich. Auch nicht für seine Angehörigen.
Sagen wir mal, ich hoffe, dass er wenigstens das Ticket bei Bussen und Bahnen bezahlt.
Eieiei, Kinder kauft Kämme, es gibt lausige Zeiten, hat man früher gesagt, aber dass wir nur an den Kindern, es muss doch was anderes geben, wo man Geld einspart.
Ja, ja, ja. Herr Exner hat auch noch einen weiteren Vorschlag gemacht, und zwar möchte er den Stellenplan der Verwaltung ab 2025 einfrieren. Mhm. Das heißt also, dass keine zusätzlichen Stellen installiert werden sollen.
Wie wäre es denn vielleicht mit einem Stellenabbau in diesem Bereich?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil ein Stellenabbau nur funktionieren kann, wenn die Prozesse auch optimiert sind auf der einen Seite und wenn die Digitalisierung entsprechend eingezogen ist in die Verwaltung. Und da hat Potsdam leider die letzten 30 Jahre völlig verschlafen.
Ah, Digitalisierung, da war doch so ein Fremdwort, was man hier nicht kennt. Das war es doch.
Da, genau, das ist das, was die alle nicht kennen.
Eieieiei. Wenn Ihnen jetzt schon nach Kopfschütteln zumute ist, ach, vielleicht haben wir doch noch eine Meldung. Wir sind gleich wieder da.
BH1. Mehr braucht man nicht.
Meine Hitsgarantie BH1.
So, und wir schauen auf die Uhr und stellen fest, wir müssen uns ja gleich verabschieden, aber nicht ohne Ihnen noch vielleicht eine gute Nachricht mitzugeben, besonders dir, mein lieber Steve. Du bist ja ein Freund des Parfums. Du bist ja ein... Du bist der laufende Flakon quasi. Und du weißt, wer Harry Potter ist.
Sehr schön.
Und es gibt jetzt aus dem Reich von Harry Potter gibt es jetzt etwas Neues im Merchandising. Der kommt jetzt demnächst in Deutschland, ich sag nicht wo, 4 neue Parfums, Parfumdüfte auf den Markt.
Und wie heißen die? Wonach riechen die vor allen Dingen? Ich hoffe nicht nach diesen Todessern oder so.
Ich kann dir sagen, das eine heißt spritzig, rauchig, Passion. Das andere ist erdig und nennt sich Ambition oder Ambition. Dann gibt es das frisch würzige Courage und Wisdom. Ich hätte ja eher sowas wie Hagrids Hütte oder Hagrid unterm Arm oder Voldemorts Wolldecke. Das wäre auch schön. Aber es gibt ein neues Parfum. Also wenn dir nichts mehr einfällt... Auch gerade nach dieser Sendung, dann kaufen Sie sich ein Harry Potter Parfum. Dann kann nichts mehr schief gehen.
Meinst du, wir können dann auch zaubern?
Du kannst schlechte Luft zaubern. Isst vorher ein paar Zwiebeln, dann klappt das. So, meine Damen und Herren, wir werden uns jetzt wieder absolut der Unseriösität widmen. Und das war's für heute mit dem BH1-Stadtgespräch. Ihnen noch einen schönen Abend. Das waren
Steve Schulz
und Uwe Schneider. Auf bald.
Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D, im Internet per App oder bh1.de.
Meine